Das, was ich ja mache, ist rechts, aber lustig. Philipp Amthor hat es sozusagen jetzt nochmal so ikonisch auf den Punkt gebracht. Ne? Der Mann, der so als Baby auf die Welt kam, wie Helmut Kohl geendet ist. Ja, so. Ne? Also die erste Ehe, gescheitert.
Ja, was heißt gescheitert?
Ja, wir wollen sagen, was ist, ist hier heute Abend das Motto. Nicht? Das ist ein ganz anderer Ansatz zum Teil. Das ist nicht der Ansatz, ich will was beobachten, ich will nah dran sein, sondern der Ansatz ist eher, also wie können wir Deutschland zu einem helleren, gerechteren Platz machen?
Und Sie verweigern sich der Mitarbeit an diesem schönen Projekt.
Ja.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Und diese Woche mit einer ganz besonderen Ausgabe. Wir waren am 3. Juli zum ersten Mal mit Machtspiel live unterwegs, und zwar im Filmstudio Glückauf in Essen. Und die Aufnahme von diesem Abend mit einem ganz besonderen Gast wollen wir euch nicht vorenthalten. Die kommt jetzt. Viel Spaß. Einen schönen guten Abend hier in Essen. Sie sind heute Abend Gast einer Premiere. Das ist für uns das erste Mal, dass wir das, was wir sonst im Studio machen, tatsächlich live auf die Bühne bringen. Das ist das allererste Mal, dass Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung, live auf die Bühne kommt. Und wir machen das natürlich an einem besonderen Ort, an dem Stammort der Brost Stiftung hier in Essen. Wir machen das seit Februar und wir versuchen eigentlich jeden Donnerstag in diesem Podcast über das zu streiten, zu debattieren, was Deutschland gerade bewegt. Das können mal aktuelle politische Ereignisse sein, das kann auch mal der Auftritt eines Bundeskanzlers im Oval Office sein, das können auch mal größere gesellschaftliche Debatten sein. Wir sind uns dabei, bisschen hätte ich jetzt fast gesagt, in der Tradition der NZZ nicht immer einig. Das werden Sie vielleicht auch heute Abend merken, oder wer mal in das Produkt schon reingehört hat, erkennt das auch an der einen oder anderen Stelle, dass wir uns nicht immer einig sind. Mein Name ist Sven Preger. Ich bin einer der Gastgeber, Moderatoren, Hosts von Machtspiel und ich leite den gesamten Podcast-Bereich der Neuen Zürcher Zeitung in Zürich und eben in Berlin. Und ich darf mich, darüber würde ich sagen, bin ich heute eigentlich relativ froh, mit der Person streiten, die jetzt gleich auf die Bühne kommt als zweiter Gastgeber, denn diese Person ist heute Abend auch da. Er ist mein, ja, wie soll ich das sagen? Manchmal ist er mein Mitspieler im Podcast, manchmal ist er vielleicht auch ein bisschen mein Gegenspieler. Er ist auf jeden Fall einer der, das kann man so sagen, führenden Journalisten, die wir bei der NZZ haben. Er hat lange als Korrespondent in Deutschland gearbeitet, in Berlin gelebt, kennt das Land sehr, sehr gut, war dann mehrere Jahre Feuilletonchef bei uns in Zürich bei der NZZ und leitet seit diesem Frühjahr, ich glaube, das kann man so sagen, ja, neben Podcast natürlich, das wichtigste Ressort der NZZ, ist Auslandschef bei uns. Und er bringt den anderen und unabhängigen Blick mit auf Deutschland, auf dieses Land. Bitte begrüßen Sie recht herzlich meinen sehr geschätzten Kollegen Benedikt Neff.
Hallo, guten Abend. Vielen Dank.
Ich hab dir schon mal was eingeschüttet.
Vielen Dank.
Ja, wir haben natürlich, damit wir beide nicht alleine sind, noch einen Gast dazu geholt. Vielleicht ist das auch der Hauptgrund, weshalb Sie heute Abend da sind. Das würde Benedikt und mich natürlich ein bisschen traurig machen, aber wir würden es auch ein bisschen verstehen. Also wir haben jemanden zu Gast, der lange beim Spiegel war, seit ein paar Jahren jetzt beim Fokus ist, der eine sehr spannende Familiengeschichte mitbringt. So ein bisschen, wenn man das zusammenfassen will, könnte man sagen, links, politisch gesprochen, jetzt gerade aufgewachsen, von da aus dann entwickelt. Es ist ganz spannend, wenn man so schaut, in seinem Wikipedia-Eintrag, das kann er vielleicht gleich aufklären, müssen wir mal gucken, ob wir da heute Abend hinkommen. Im Wikipedia-Eintrag steht, er hat 3 Kinder. Man findet andere Quellen mit anderen Zahlen, da können wir ja auch nochmal drüber sprechen. Und ich fasse ja nur, das ist bei uns bei der NZZ, wir versuchen die Fakten zusammenzufassen, das Bild können Sie sich dann selbst machen. Und was man, glaube ich, sagen kann, er ist nicht humorbefreit und er ist Autofan, wobei man präziserweise vielleicht eher sagen sollte, er ist Verbrennerfan. Wenn Sie seine Kolumne beim Fokus lesen, die Überschrift von gestern lautet, warum das Elektroauto ein historischer Irrtum ist. Ansonsten nennt er Donald Trump auch schon mal gerne eine Witzfigur und er arbeitet sich, das kann man glaube ich sagen, an den Grünen und ganz besonders wichtig für uns, die wir in der Schweiz arbeiten, auch am Eurovision Song Contest ab, der dieses Jahr nämlich in Basel, also bei uns direkt vor der Haustür war. Bitte begrüßen Sie auch recht herzlich Jan Fleischhauer.
Hallo.
Wir behandeln alle gleich. Stilles Wasser für jeden.
Ja, guten Abend, Herr Fleischhauer, auch von meiner Seite. Ich hoffe, wir haben nicht schon irgendwelche Fake News produziert jetzt da.
Das könntest du noch sonst könntest du auf mich schieben.
Genau, und Sie können gerne noch intervenieren. Ja, ich glaube, vermutlich geht es im Publikum den Leuten so wie mir auch. Sie sind sehr populär geworden mit dieser Kolumne, die lange im Spiegel lief, der Schwarze Kanal. Und das Spannende daran war ja auch, dass es irgendwie so ein Anti-Mainstream-Journalismus war, der gewissermaßen im Mainstream stattgefunden hat. Also eine linksliberale Zeitung und dann plötzlich blätterte man irgendwie zu diesem Kommentar und hat da gemerkt, das ist eine ganz andere Stimme, das ist eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und seit 2019 machen sie das jetzt beim Fokus. Da haben sich natürlich alle gefragt, warum das? Das war doch eigentlich viel reizvoller, das gerade im Spiegel zu machen.
Ja, das war reizvoll, das stimmt. Also das konnte man ja auch sehen, zum Teil unter den Kommentarspalten, wie dem einen oder anderen dann die Kaffeetasse aus der Hand gefallen ist, der Spiegelleser, wenn sie auf Fleischhauer stießen. Also ich habe ein Angebot bekommen von Burda, wie es so schön heißt, dass man sich überlegt, ob man es ablehnen will. Und hat auch so ein Alter erreicht, wo mir jetzt klar war, also entweder du springst jetzt, ich war 30 Jahre beim Spiegel zu dem Zeitpunkt, ich habe da mit 25 angefangen, sozusagen als Kindersoldat, nicht am Sturmgeschütz der Demokratie, war der jüngste Spiegelredakteur damals. Und also entweder hätte ich das, da war der Punkt, das jetzt zu machen oder eben nicht. Ich habe mich dazu entschieden, weil eben auch damit verbunden waren nochmal andere Freiheiten. Das hat sich dann auch zum Glück so gezeigt, dass ich eben Sachen machen konnte, die wären beim Spiegel dann schwierig geworden.
Ist es einfacher geworden dadurch? Und können Sie mal ein Beispiel nennen, an dem Sie das festmachen?
Ich habe zum Beispiel 3 Jahre eine Sendung bei Servus TV gehabt. Also, wenn sofort Bedenken gekommen, Servus TV, das ist doch dieser Sender von diesem schrecklichen Milliardär aus der Schweiz, Herr Matejic, ja, der immer die
aus
Leute
Österreich,
da aus Österreich, der immer die Leute im Kreis fahren lässt.
Ich distanziere mich schon, aber Sie merken
das. Genau. Nein.
Und Milliardäre wären in der Schweiz ja, jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Nee.
Weil Sie das sagen, natürlich, das war eine Überlegung. Ja? Also erstens, wie weit profitiere ich davon, dass der Spiegel mich hochgepackt nimmt? Weil es natürlich auch nochmal die größere Marke ist. Und das Zweite war, geht diese Reibung verloren, von der Sie sprachen? Und das stimmt, die habe ich natürlich jetzt nicht mehr mit meinem Binnenumfeld, aber den Lesern war das egal, weil die den Eindruck hatten, wenn sie mich vergleichen, was mir sonst so veröffentlicht wird, jetzt nehmen wir mal die EZZ aus, also einfach mal einen Fernseher anschalten, ja, so. Böhmermann zum Beispiel, ja? Oder die Süddeutsche aufschlagen oder den Spiegel, da gibt es dann immer noch Reibung genug. Also das heißt, die Leute vergleichen mich mit dem sonstigen Mainstream-Umfeld.
Also irgendwie die ganze deutsche Medienbranche ist eigentlich so ein einziger Spiegel und irgendwo findet...
Ja, es gibt kleine Zellen des Widerstandes, nicht?
Aber, ja. Glauben Sie eigentlich, hat sich das auch ein bisschen verändert? Ist es vielfältiger geworden jetzt, das Medienangebot in den letzten Jahren? Ich meine, da war ja auch die Flüchtlingskrise eine starke Zäsur, wo ich glaube, also das war so ein bisschen mein Eindruck, dass nachher auch, ja, auch linksliberale Journalisten oder ja, linke Journalisten in Deutschland auch festgestellt haben, ich glaube, wir haben es ein bisschen übertrieben. Wir waren zu regierungsnah, wir haben zu sehr irgendwie diese Flüchtlingspolitik auch versucht abzustützen. Oder ist das jetzt mein idealisierter Blick aus der Schweiz?
Also wenn es die Selbstkritik gegeben haben sollte, hat die ja kurz angehalten, weil bei der Corona-Krise, die ja gleich danach um die Ecke bog, wieder alle sozusagen ein Hein-Horn gestoßen haben oder stießen. Also die Stimmen von Leuten, die sagten, also Obacht, ja, dass wir mal eben so alle Grundrechte wegräumen, die wir ja eigentlich grundgesetzlich verbrieft haben. Da sollten wir mal drüber nachdenken. Und gibt es eigentlich irgendeine Art von wissenschaftlicher Evidenz für das, was wir gerade anordnen? Die waren sehr, sehr wenige, muss man sagen. Wenn Sie auch fragen, so, was hat sich verändert? Ich finde, so insgesamt der Konformismus hat zugenommen, also in den einzelnen Redaktionen. Insgesamt ist das Spektrum natürlich breiter geworden. So, da kommen jetzt die alternativen Medien dazu. Also die gab es traditionell ja auf der Linken. Also die Taz war ein klassisches alternatives Medium, also die Tageszeitung aus Berlin oder Konkret oder sowas. Und das hat es jetzt neuerdings auch auf der Rechten. Das heißt, sie können sich heute schon natürlich breit, ich will nicht sagen bilden, aber unterhalten. Aber wie gesagt, in den einzelnen Redaktionen, das ist mein Eindruck, ist es enger geworden. Da sind so Stimmen von Leuten, die sagen, ich sehe das ganz anders, jetzt schreibe ich es auch mal, weniger.
Macht es das für Sie schwieriger, wenn Sie sagen, in Summe ist das Spektrum, sagen wir es mal eben so ein bisschen breiter geworden, sich auch zu positionieren? Also wenn das Spektrum enger ist, ist es ja auch ein Stück leichter zu sagen, ich liefere hier ein Dagegen oder eine ein bisschen vielleicht auch aus Prinzip andere Perspektive an. Wenn es insgesamt breiter wird, wird das natürlich entweder schwieriger oder in Anführungszeichen auch extremer auf der einen oder anderen Seite.
Ja, das war natürlich jetzt eine Frage, also auch mit dem Aufkommen der AfD so. Aber andererseits habe ich da doch auch mal eine Lücke gefunden, weil was, also die Achillesferse dieser Art von Rechten, das kenne ich ja noch von der Linken, ist die absolute Humorlosigkeit.
Warum haben Sie da jetzt so in meine Richtung? Achso, nein. Ich wollte es nur verstehen.
Also, ich sehe hier ins Dunkel vor mir. Ich muss irgendwo hier hin. Ja. Irgendwo muss ich ja hindeuten. Also das, was ich ja mache, ist, wenn Sie so wollen, rechts aber lustig. Hm. Und da gibt es nicht so viele, die da so unterwegs sind. Ja? Also ich meine auch bei News zum Beispiel, diesem Portal von Herrn Reichelt, da geht immer Deutschland unter. Jeden Tag geht Deutschland unter. Das ist ja bei der Linken genauso. Also dann ist es, da ist es dann der Klimawandel, der uns hinmacht. Ne? Und jetzt, also jetzt wird ja sozusagen jeder Tag, heiße Tag wird ja herbeigebetet. Ne? Und dann um wieder zu sagen, also und diese Bundesregierung will an den heißesten Tagen des Jahres neue Gaskraftwerke bauen. Und wir werden alle sterben, wenn das. Und auf der Rechten ist es eben so, immer der messerschwingende Migrant. Ja, kaum hast du dich nicht vorgesehen, hast du schon das Messer im Rücken. So. Ich würde sagen, da ist Platz für mich dazwischen.
Ja. Jetzt. Sehr schön. Haben Sie selbst ja eine Reise hinter sich, wenn wir da vielleicht mal kurz drauf gucken. Ich habe das vorhin so ein bisschen läppsch gesagt, links aufgewachsen und dann anders entwickelt. Korrigieren Sie mich, wenn das falsch wird, 2009 ist das Buch erschienen, das hieß Unter Linken. Das war damals das meistverkaufte politische Sachbuch in dem Jahr. Und darin begründen Sie eigentlich auch so ein bisschen, ich würde jetzt mal in meinen Worten sagen, wie Sie zum Konservativen geworden sind. Können Sie uns einmal noch mal so mitnehmen, was aus Ihrer Perspektive so die wichtigsten Steps und Motive waren? Warum ist das wie passiert?
Also ich bin in einem sehr gläubigen Sozialdemokrat.
Die Mama war in der SPD.
Die war in der SPD, eingetragen, treten wegen Willy Brandt. Und sozusagen jeden Abend wurde ein Kerzlein aufgesteckt, dass der Herrgott schützend seine Hand über den Willy halte. Ja, so war das bei uns.
Das kenne ich von zu Hause auch, ist mein Papa gewesen, ist aber eine andere Geschichte. Okay.
So. Und dann ging das natürlich so, als in der Schule waren wir im Wesentlichen links. Also es gab zwei von der Jungen Union. Also das Lustige ist ja, in meiner Schule wird einem ja immer gepredigt, widerständig zu sein oder sich irgendwie anders zu sein. Ne? Also die beiden, die anders waren, waren die von der JU. Ja, so. Die hatten eben nicht Parker und nicht Jeans und nicht Palituch, sondern die hatten so gebügelte Flanellhosen und dann so eine abgewetzte Aktentasche.
Und das waren Opferfiguren, oder?
Ich glaube, was er uns
also heute sagt man ja nicht Opferfiguren, heute sagt man Nerds. Ja? Also,
das ist ja was er uns eigentlich gerade
Sozialprestige hochgegangen.
Was er uns eigentlich gerade sagen will, ist, dass es eine modische Entscheidung war, diese Entwicklung in diese Richtung.
Also wir stellen das uns Leute wie Philipp Amthor vor in ihrer Zeit.
Philipp Amthor hat das sozusagen jetzt nochmal so ikonisch auf den Punkt gebracht. Ne? Der Mann, der schon so als Baby auf die Welt kam, wie Helmut Kohl geendet ist. Ja, so. Das ist einfach
wow.
Toll. Naja, und also natürlich dann.
Aber Sie haben die ein bisschen benieden schon da. Oder nicht?
Bitte?
Sie haben die ein bisschen beneidet.
Den Amthor?
Nein,
die beiden
Figuren in ihrer Schule.
Mit den coolen Klamotten.
Ich bin da voll mitgeschwommen. Wie gesagt, dann kam ja die Uni auch alle links. Mein Vater war beim Norddeutschen Rundfunk, auch dann die Freunde. Also die Rechten kamen so vor als die Schwarzen, die hießen auch die Schwarzen. Das einzige Rätsel war ja die SPD sozusagen so eine Kraft des Guten war, wie es eigentlich sein konnte, dass nicht immer die an der Macht waren, sondern die anderen. Das konnte man sich eigentlich nur verschwörungstheoretisch erklären. Ja. Die waren gekauft. So. Und dann gab es eben, wenn Sie danach fragen, zwei formative Momente für mich, also sozusagen da den Abschied zu nehmen. Das eine war die deutsche Einheit, wo ja große Teile der Linken, angeführt von Oskar Lafontaine, sagten, die Einheit wollen wir nicht, diese komischen bananenessenden und schwenkenden Leute da drüben. Also wirklich nun ganz auf der falschen Seite der Geschichte waren. Und das Zweite war, da war ich gerade in New York angekommen, war 9/11. Also ich war im Mai 2001 in New York angekommen, als Wirtschaftskorrespondent für den Spiegel. Und dann passierte das. Und ich lebte auch Upstate New York. wo viele Familien betroffen waren, weil da gab es nur drei Berufsgruppen im Grunde, Banker, Anwälte und Ärzte. Und dann zu sehen, dass im Grunde schon eine Woche später, und das hat mir jetzt beim 7. Oktober ein bisschen ähnlich gehabt, dann schon die Ersten so anfangen zu sagen, naja, sowas kommt von sowas, man muss das ja auch verstehen. Und dann war sozusagen Osama Bin Laden im Grunde so ein Widerstandsheld, so wie jetzt die Hamas so eine Widerstandsbewegung geworden ist. Da habe ich gesagt, komm Freunde, in dem Club bin ich nicht mehr dabei. Mhm. Und dann hat es noch ein bisschen gedauert, bis das Buch kam, was dann sozusagen mein Coming-out war.
Mhm. Und eben das Buch heißt Unter Linken. Und im Grunde genommen war das ja auch immer Ihr Prinzip, so mit allen zu reden, oder? Das hat mir eigentlich immer gefallen, auch wenn ich Ihre journalistische Arbeit mitverfolgt habe, dass Sie sich eben nicht so ideologisch abgeschottet haben, sondern im Gegenteil. Sie haben irgendwie das Gespräch mit verschiedenen Milieus gesucht.
Ja.
Und Sie pflichten mir bei.
Ja, unbedingt. Also ja, das finde ich ist auch etwas, was so ein bisschen verloren gegangen ist.
Absolut.
Also deswegen bin ich doch Journalist geworden, also aus Neugier, mhm, zu sehen, mhm, da entwickelt sich was Neues. Also das fand ich so verblüffend und auch irritierend, als Pegida auftauchte. Das war ja so diese AfD-Vorläuferformation, wo die da in Sachsen oder in Dresden sich dann immer jeden Samstag so die Beine in den Bauch gestanden haben auf sumpfigen Elbwiesen und dann irgendwie so Plakate hochgehalten, ne? Und dann, glaube ich, so das Kreuz gezeigt, dann am Anfang noch falsch rum, weil die haben es noch nicht so mit dem Kreuz, musste das lernen, dass man das so zeigt. Und da haben ganz viele natürlich darüber geschrieben, aber es waren ganz wenige da. Mhm. Mhm. Das ist auch bei der AfD ja oft so. Ich glaube, dass ganz viele, die über die AfD schreiben und Urteile haben, sich so eine Höcke-Rede nicht angehört haben. Wie das ist auch den Typ so. Alice Weidel zum Beispiel ist eine der interessantesten politischen Geschichten des Landes. Ich meine, eine Frau, deren eigener Lebensentwurf komplett konträr steht zum Parteiprogramm.
Also sie hat einen Wohnsitz in der Schweiz.
Wohnsitz in der Schweiz, lesbisch mit einer Frau aus Sri Lanka zusammen.
Und
im Parteiprogramm der AfD steht nicht, genau, Familie ist da, wo Eltern sind, sondern da steht, Familie ist da, wo Mann und Frau sind. So. Wie landet so jemand bei der AfD? Es gibt eine ganz merkwürdige eben so Scheu, sich, als ob das sozusagen, man infiziert wird vom Bösen, ja, sich diesen Leuten zu nähern. Und das sehe ich bei ganz vielen Themen. Natürlich sind die Klimakleber zum Beispiel sau interessant.
Aber das ist Ihre Diagnose sozusagen. Die glauben, die Journalisten wollen da nicht näher rangehen, weil sie das Gefühl haben, sie könnten von diesen Themen oder von diesen Menschen irgendwie kontaminiert werden. Ich kenne das natürlich auch, wenn man, sagen wir, man schreibt ein Porträt über Höcke, dann kommt ja irgendwie sofort der also dass man dem eine Plattform bietet, das finde ich jetzt ganz bedenklich.
Genau.
Und dass man verstehen will, was, und der Mensch hat sogar noch eine Kindheit, das ist ja ein Skandal, dass man über die Kindheit schreibt und dass der in eine Schule gegangen ist. Ist das Problem auch, ein gewisses Schamgefühl der Journalisten?
Das ist ein ganz anderer Ansatz zum Teil. Also das ist nicht der Ansatz, ich will was beobachten, da entsteht was Neues, ich will nah dran sein und mir das angucken, dann kann ich ja immer noch mir ein Urteil dazu bilden, das tue ich ja auch. Und lasse ja meine Leser auch nicht jetzt im
Sie sind ja
fragend, was ich dazu meine.
Ja.
Sondern der Ansatz ist eher, also wie können wir Deutschland zu einem helleren, gerechteren Platz machen?
Und Sie verweigern sich der Mitarbeit an diesem schönen Projekt.
Ja, also ich kriege halt nie diese Verdienstspange des Bundespräsidenten. Das vielleicht, wenn ein neuer kommt, weiß man nicht, nicht. Also das war niemals dieses Versöhnungsprojekt. Ja, so bin ich natürlich nicht sozialisiert. Da sind auch nicht meine journalistischen Helden. Meine journalistischen Helden waren alles Spalter. Karl Kraus, Alfred Polger, Alfred Kerr.
Die man heute so jetzt nicht mehr kennt.
Das stimmt. Wobei es sich lohnt, die noch zu lesen.
Das ungenommen.
Ja.
Aber gibt es eine Grenze, ernst gemeint? Also gibt es eine Grenze, wo man sagen muss, das Argument, was Benedikt auch gerade noch mal nennt, man bietet ja eine Plattform. Und selbst wenn man versucht zu schreiben, wie jemand da hingekommen ist, also die Analyse, was ist da eigentlich passiert und wie ist das? Und trotzdem ist natürlich die Grenze schnell so, man weckt Verständnis damit. Also gibt es irgendwo so Kategorien oder Kriterien, wo man sagen muss, nee, das nicht? Oder ist das nochmal ein Stufenprozess? Man kann ja auch sagen, ich näher mich einer Person, beschäftige mich mit der Person, treffe die Person. Das heißt ja noch nicht, dass ich weiß, wie ich darüber publiziere. Auch das sind ja nochmal Abstufungen.
Also erstens, glaube ich, können wir festhalten, dass diese Strategie am Anfang, wir reden gar nicht drüber, löst sich das Problem von selber. Dann, wir lassen die nicht auftauchen und vorkommen, nicht besonders erfolgreich war. Also die AfD steht im Augenblick bei Umfragen so zwischen 22-24%. Also Deplatforming, also wenn es irgendeine Art von Evidenzwert gibt,
hat das nicht funktioniert. Hat nicht, ja.
Dann ist es natürlich wahnsinnig unjournalistisch. Es heißt ja, also wenn ich mich Frau Weidel näher, entweder in einem Gespräch, in einem Interview oder in einem Porträt, heißt ja nicht, dass ich mir die Frau nicht genau angucke. Also die Fragen liegen ja, wenn Sie so wollen, auf der Hand. Auch Höcke natürlich. Ist, ich meine, gescheiterter Geschichtslehrer aus Hessen, der in Osten macht, rüber macht und jetzt ja immer so die Ossi-Platte auflegt. Das ist ja so super. Der ist ja, also es gibt ja Transfrauen und Transmänner und der ist Trans-Ossi. Sie sehen ihn. Also und auf seinen Reden immer, der hat dann immer so die Leiterfahrung damals, als uns die Westler übernommen haben. Ich denke, da guckst du auf Wikipedia, wieso, der ist doch
so kurz. Oder er weiß genau, wie es war als Westen.
Ja, also er imaginiert sich sozusagen ins Leid hinein. Auch die Art zu reden, also ich habe mir das ja angehört in Jena, so. Die gehen so ein bisschen
live.
Live.
Ja.
Deutsche, Thüringer, Jena. Und sie denken, Gottes Willen, ja, was hat der Mann genommen? Das ist jetzt kein, das, der redet wirklich so. Also ob der Leni Riefenstahl in Überdosis jeden Abend im Keller hört. Das heißt, da ist erstens sehr viel komödiantisches Material, da sind ganz viele natürlich auch Lebenswidersprüche. Mhm. Also alles, sagen wir mal, was eigentlich Gold ist für einen Journalisten, das liegt einfach da, ohne dass es jemand aufhebt.
Ich habe mir das natürlich auch angehört. Ja. Was mich aber eigentlich am meisten irritiert hat, waren eigentlich fast weniger die Reden von Höcke, sondern mich hat irritiert, dass diese Reden die Leute um mich herum nicht auch irritiert haben. Also was Sie jetzt beschreiben, ja, dieser Ton,
ja,
ich habe das als nicht normal empfunden.
Nein.
Aber ich hatte das Gefühl, die meisten Leute haben das nicht so gesehen. Haben Sie dieses merkwürdige Gruppenerlebnis?
Die AfD hat eigentlich keine normalen Leute mehr an der Spitze. Das ist wirklich faszinierend. Also der letzte normale, wie hieß dann auch weiter dieser arme Professor Herr Meuthen?
Meuthen, ja.
Wo der so in den Talkshows war, und ich saß, bin ja öfter da auch unterwegs, und er kam da bei Maischberger rein oder bei Illner, und hat gesagt, naja, oh Gott. Doch ganz vernünftiger Mann. So. Der hat ja auch so was Teddybärhaftes gehabt. Mhm. Die haben jetzt nur Freaks in der ersten Reihe, aus meiner Sicht. Auch dieser Maximilian Krah, ja.
Aber man hat natürlich
aber trotzdem
auch schon die Teddybären zu Freaks gemacht,
ja,
oder? Da kommt auch wieder die deutsche Presse, oder? Ich meine, der Spiegel hat auch mal Frauke Petri sozusagen als so eine Art Hitler-Figur auf dem Cover gezeigt. Ja, also auch da, man war halt schon auf Eskalation, als die Figuren an der Spitze dieser Partei eigentlich noch
verhältnismäßig
gemäßigt waren.
Also die NZZ wurde ja gerade als kühle beobachtend dargestellt.
Sie finden super.
Das ist natürlich nicht meine, das ist nicht meine Temperatur. Ich habe auch nichts dagegen. Also ich habe weder was gegen Kampagne, ich habe nichts dagegen, über Leute bösartig zu schreiben, mich über lustig zu machen. Mhm. Meinetwegen machen wir auch Frauke Petri also aufs Cover, mit kleinen Teufelshörnchen oder so. Das andere sollte noch dazukommen. Also wenn ich zum Beispiel ein Gespräch mit Frauke Petri führe, wenn das ganze Gespräch so ist, dass ich zeigen will meiner Leserschaft, die Frau finde ich ganz schlimm und ja nicht in den Verdacht geraten will, irgendwie könnte ich mit der sympathisieren. Also immer so, meinen Sie das wirklich? So. Solche Äußerungen dann so, ne? Ernsthaft. Das hat was unheimlich Lächerliches und sich selber als Journalist auch so kleinmachend. Also das Entscheidende ist doch, ich stelle die richtigen Fragen. Das war übrigens auch interessant im Wahlkampf, im Bundestagswahlkampf. Also bislang ist die alles Weidel da relativ gut immer durchgesegelt, weil kaum stand die irgendwo, wurde ihr sozusagen der Verfassungsschutzbericht vorgelesen.
Bis auf den einen Menschen
in Grundgesetz hingehalten, da sollte sie drauf schwören.
So, ja? Es gab diesen einen Menschen aus Bielefeld, der hat ja, glaube ich, mal in so einer dieser Live-Runden Kontra gegeben, da ging es um so eine Pflegeeinrichtung.
Dann gab es, weil das nicht mehr lief, auch vor allem in diesen Triellen, wurden ihr zum ersten Mal normale Fragen gestellt. Also zum Beispiel haben sie mal durchgerechnet, wie das eigentlich, was das Deutschland kosten wird, wenn wir aus dem Euro aussteigen, aus dem Euro-Raum. Da sah sie ziemlich blank aus. Das heißt, das ist die nämlich gar nicht gewöhnt, dass man ihr nicht sozusagen nur ideologische Vorhaltung macht, sondern ihr sagt, ich habe das und das in Ihrem Programm gelesen, was sind eigentlich die Konsequenzen, haben Sie die Zahlen dazu? So. Gut, Heidi Reichenick von den Linken sagt dann, ich habe Migräne.
Aber wir müssen jetzt, wenn Sie...
Ja, im Ernst, ich sage es super, habe ich mir sofort gemerkt.
Wenn wir uns jetzt vorstellen müssen, Jan Fleischhauer sitzt zu Hause, er schaut ein Triell, ist das für Sie so eine Art Humorfestival, dass Sie da sich zu Gemüte führen?
Ja, wäre schön, wenn es so wäre. Also gut, ich meine, der Unterhaltungscharakter ist natürlich begrenzt bei diesen Veranstaltungen. So. Gut, bei Friedrich Merz kann man jetzt so die andere Hoffnung haben, weil er so ja auch
weil dazu er neigt. Was anderes sagt.
Der führt Bernd Stromberg.
Nee, der hat so und der hat, was ich eigentlich gut finde, der denkt natürlich, erkennt man nicht bei jedem Satz darüber nach, ob der ihm Schwierigkeiten machen könnte.
Das merkt man, ja.
Ja. Aber das, finde ich, sollten wir jetzt als Journalisten jetzt hier nicht in Grund und Boden verdammen. Weil wir sagen doch auch auf der anderen Seite immer, die Leute sollen Kante zeigen. Ja. Mhm. Ricarda Lang ist zum Beispiel für mich da in der Hinsicht wirklich ein interessanter Fall. Ich habe über die auch geschrieben, als sie noch Parteivorsitzende der Grünen war. Ich habe die zwei, dreimal gesehen bei Lanz. Ich fand das unerträglich, weil man merkte, dass sie bei jedem Satz sich vorher überlegt, ob irgendjemand daran Anstoß nehmen könnte. Und die hat so gesprochen, als ob das sozusagen durch drei Anwaltskanzleien vorher und vier Parteigremien gegangen ist. Also wie so ein Sprechautomat. Und die ist ja unter 30. Ich dachte, Mensch, was macht Politik auch Schreckliches mit Menschen? Dann hat die das aufgehört. Ich habe mich länger mit ihr darüber unterhalten, weil ich sie anlässlich einer Maischberger Sendung getroffen habe. Und sie sagt, das stimmt, das wäre so gewesen. Und die sah jetzt, und das zeigt, es gibt eine zweite Ricarda Lang, die ist ja ganz anders. Die ist lustig, die macht auch mal einen Scherz, die macht auch mal vielleicht einen Satz, der nicht so super korrekt ist. Ja. Und plötzlich fliegen ihr die Herzen zu. Und davon brauchen wir ja eigentlich mehr von diesen Leuten und weniger von den Sprechautomaten.
Aber das ist vielleicht nochmal ein Punkt. Das, was Sie jetzt ja auch sagen, also was ist so ein bisschen unsere Rolle als Journalisten, wir sollten mit den Leuten auch sprechen, wir sollen uns die angucken, Stichwort auch mal eigene Anschauung und so und vielleicht auch mal mehr als nur ein Treffen. Den Eindruck, wir haben das vorhin schon mal ganz kurz vor der Veranstaltung thematisiert, das mag sich aber im politischen Berlin noch mal anders darstellen. Also Sie haben vorhin mal sowas erzählt wie viel wird denn mit der AfD zum Beispiel dann auch geredet? Oder also gibt es nicht doch auch Berührungspunkte zu sagen, ja, natürlich würde man vermuten, dass bei der Größe der Fraktion jetzt mal auch jemand aus der CDU mit denen abends ein Bier trinken geht oder sowas. Aber wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, ist das tatsächlich eine Grenze, die gar nicht stattfindet. Also wo auch jetzt mal von außen gesprochen Politik nicht mit Politik spricht.
Ich habe sowohl Frau Lang als auch unseren Kanzleramtsminister neulich gefragt, kennen Sie eigentlich Leute von der AfD? Reden Sie mit denen? Also nee. Die sitzen da jetzt in der Mitte ja auch des Bundestages als Riesenblock, für so einen Feindblock. Es gibt, also der Bundestag hat ja auch viele informelle Begegnungen. Also es gibt ein Fußballteam und dann gibt es verschiedene Sportgeschichten und du bist in der Kantine und trinkst mal ein Bier. Das hat es immer gegeben, das hat es auch mit den Grünen gegeben. Nach dem Motto, der Schem, also dass der noch verrückt war sozusagen als Grüner, irrer Sachen, aber ist ein netter Typ. Das gibt's überhaupt nicht mit der AfD offenbar. Also es gibt keinerlei Kontakt der anderen Fraktion mit dieser Fraktion. Das ist jetzt, wir haben darüber gesprochen, das ist natürlich auch so ein Henne-Ei-Problem. Die benehmen sich natürlich auch zum Teil unmöglich im Bundestag. So, also immer die super aggro. Wobei eben, wie gesagt, das eine ist, also ich habe ein Verständnis zum Beispiel dafür, wenn die anderen Fraktionen, wenn es jetzt um die Bildung von des Haushaltsausschusses oder des Rechtsausschusses geht, wo du wirklich persönlich jemanden wählen willst, dass die sagen, nee, den möchte ich nicht in meinem Ausschuss haben oder den will ich nicht als Vorsitzenden haben. Das ist auf einer persönlichen Ebene. Wo ich kein Verständnis zum Beispiel habe, wenn die SPD sagt, das ist jetzt unser Raum. Wie hieß der noch? Nach irgendeinem.
Ja, das war der große Konferenzraum.
Das war irgendwie nach irgendeiner SPD-Größe benannt. Mhm. Guckst du in den Geschäftsverteilungsleiter des Bundestages, haben die sich ausgedacht, steht da nämlich, der Raum heißt eigentlich Y1313 oder so. Und dann, das ist unser Raum und sozusagen so wie so Phantomglieder. Wir sind zwar auf die Hälfte zusammengeschrumpft, aber irgendwie wollen wir das nicht wahrnehmen, wenn die AfD doppelt so groß geworden ist und in ihrem alten kleinen Raum jetzt sitzen soll, der übrigens auch, ich wundere mich, dass das feuerpolizeilich erlaubt ist. Ja. auf der persönlichen Ebene verstehe ich das. Ich würde auch darüber nachdenken, wenn jemand so super hardcore AfD jetzt ist und mich mit so auch jetzt wirklich ausländerfeindlichen Parolen am Telefon, ein Freund von mir, zutextet, will ich mit dem noch befreundet sein. Wir reden ja aber von unserem professionellen Umgang als Journalisten und das muss ich davon total trennen. Mhm.
Aber jetzt mal generell, wenn wir so eine größere Diagnose entwerfen möchten, wir haben das jetzt so ein bisschen festgestellt im Journalismus, da gibt es irgendwie Berührungsängste, man möchte mit gewissen Leuten nicht reden, man will vielleicht auch gewisse Themen nicht thematisieren. In der Politik sehen wir es, AfD lieber nicht mit denen im ersten FC Bundestag spielen, lieber nicht irgendwie in ein Amt wählen und lieber auch nicht die Hand geben. Ist dieses Ausschließen und so Ghettoisieren von Gruppen oder Leuten, ist das ein bisschen eine deutsche Spezialität?
Also wenn ich nach Amerika gucke, was so an den amerikanischen Universitäten los war, da habe ich nicht den Eindruck, dass das eine deutsche Spezialität ist. Also die Geburtsstunde des Wokismus, die Geburtsstätten, das ist, war schon Harvard und Berkeley und UPenn. Ja, das ist ja bei uns so rübergeschwappt jetzt. Es ist ein anderer Mindset. Ich habe das festgestellt, ich war vor einem Jahr in Hamburg bei meinem alten Arbeitgeber, dem Spiegel. Die machen einmal im Jahr so eine, das heißt sich Reporterfabrik oder Reporterforum. Und da hatte mich eine Kollegin eingeladen, über Meinungsjournalismus mit ihr zu reden. Raum natürlich brechend voll, ja. Gott sei bei uns, ja, da kommt der Fleischhauer persönlich. So. Aber waren aber alle da. Es gibt ja sozusagen die Faszination des Bösen. Und da hat mich ein älterer Kollege gefragt und sagt, ja, also als Kolumnist, Jan, muss man sich nicht künstlich dumm machen, weil am Ende, du bist ja ein intelligenter Mensch und dann schreibst du immer sozusagen in einer Richtung. Du kennst ja aber auch die Argumente der Gegenseite und die muss man ja alle unter den Tisch fallen lassen und so. Ich habe gesagt, Kort, ja, also erstens würde ich mal sagen, gebe ich mir schon Mühe mit, dass ich die Argumente nicht einfach nur so unter den Tisch fallen lasse. Und am Ende sage ich, gut, reicht ja. Also wenn ich zu 51% überzeugt bin, reicht. Also wie man so, wenn man so will, frivol über die Dinge denken kann. Dass 51% reichen, sein Herz über die Hürde zu werfen. Als Kolumnist gibt es halt nicht immer sowohl als auch, sondern sie müssen sich für eine Sache entscheiden. Und das kam immer wieder Nachfragen dazu, und das waren ja vor allem auch jüngere Leute, die, wie gesagt, die denken ganz anders. Die denken so, wie können wir jetzt Deutschland vom Rechtsruck bewahren? Wie können wir für mehr Emanzipation und Frauenrechte sorgen? Wie können wir diskriminierten Minderheiten helfen? So. Also cui bono natürlich auch.
Es gibt immer ein Engagement
so,
dahinter.
Also einen sehr aktivistischen Ansatz. Wenn Sie so natürlich denken, dann verbieten sich auch ganz viele Stilformen, die ich ja gerne benutze. Also sich natürlich lustig machen, weil, ich stelle mir das immer so vor, wenn du morgens aufwachst als Journalist und Deutschland retten sollst, käme ja gar nicht hoch vor dem Gewicht der Welt. Ja? So, ich mache es mir gewisserweise natürlich auch leichter.
Ich wollte gerade fragen, aber es ist natürlich auch insofern einfacher, als dass man da mal sagen kann, ja gut, wenn diese Woche die 51% da liegen und nächste Woche fällt mir noch ein anderes Argument ein, dann liegen die 51% da und im Zweifelsfall mache ich rechts aber humorvoll. Dann bin ich natürlich irgendwie so in dieser Richtung unterwegs, aber ich mache es mir auch ein Stück leicht, weil ich letztendlich jetzt mal ein bisschen pathetisch ausgedrückt da keinen Wertekompass hinterlege.
Weil alle Deutschland retten, können Sie es sich leisten, diese so. Kolumne zu schreiben.
Also der Kollege aus der Schweiz hilft sogar dabei.
So. Aber ich.
Ja, warte, da muss er einmal kurz drauf antworten, genau.
Also der Kenner weiß natürlich, dass das Lustige das Schwerste ist, ne? Würde ich erstmal sagen. Ja, ich glaube, ich schalte ja schon relativ die Linie. Hin und wieder eine Überraschung ist auch ganz schön. Ich habe zwei Grundsätze, an die ich mich halte. Um das jetzt mal beim Thema Wertekompass. Also damit jetzt nicht der Eindruck entsteht, ich hätte gar keine Werte.
Oder es sei einfach ein Businessmodell.
Ja. Der erste Wert, an den ich mich halte, ist, das ist ein Satz, den habe ich von Harald Schmidt.
Das war mal ein bekannter,
lustiger deutscher Mensch Entertainer. Aus Köln. Ich glaube, hier im Kreis ist der noch relativ bekannt. Der hat gesagt, also keine Witze über Leute, die weniger als 10.000 Euro im Monat verdienen.
Das schließt in Deutschland viele aus.
Ja, eben. Das habe ich nicht immer eingehalten. Bei Kevin Kühnert, als der noch Juso-Vorsitzender war, ich glaube, der hat jetzt erst dann zum Spät 10.000 gehabt. Aber im Prinzip so. Und das Zweite ist, ich mache mich nicht über Leute her, über die Öffentlichkeit schon den Stab gebrochen hat. Ja? Im Zweifel, wenn alle hinter einem her sind, überlege ich mir schon wieder, ob es nicht Argumente für den gibt. Also ich habe zum Beispiel mal eine Kolumne in Verteidigung von Jürgen Trittin geschrieben. Glaubt man gar nicht. Weil irgendjemand rausgekramt hatte, auch in einem dieser Bundestagswahlkämpfe, der hat mal als Student unterzeichnet, verantwortlich im Sinne des Presserechtes, irgend so ein Pamphlet an der Uni Göttingen, wo im weitesten Sinne also Sex mit Kindern freigestellt werden sollte. Das war ja so ein, eher so ein dunkles Kapitel. Und das haben die eben versucht, jetzt umzuhängen. Und da habe ich gedacht, also wenn die jetzt anfangen, ich meine, bei meiner Twitter-Historie, ja, und ich will mal vielleicht mal Politiker werden, 40 Jahre zurückzugehen und vor 40 Jahren habe ich mal irgendeinen unüberlegten Tweet geschrieben und dann wirst du anschließend 40 Jahre später daran aufgeknüpft, da kommen wir in Teufelsküche. Wie ich das hier überhaupt unangenehm finde, versuchen also jeden Satz immer im möglichst gegen jemanden auszulegen. Also habe ich jetzt mich für Trittin in die Bresche geworfen. Und das ist etwas, was mich auch wahnsinnig an meiner Profession stört, dieser Herdentrieb. Also dieses völlig gefahrlose durch die Tür rennen, die schon sperrangelweit offen steht, um sie dann besonders laut zuzuwerfen, damit auch alle mitkriegen, man ist durchgerannt. Das ist was, ich kann gar nicht sagen, wie mich das stört.
Aber verletzt es auch sozusagen Ihren Anspruch an Ihre eigene Originalität, da auch noch mitzurennen? Oder warum machen Sie es nicht?
Ich finde, Herdentrieb an sich ist natürlich eine, da muss man ja Elias Canetti, Mass und Macht lesen. Also
und was machen Sie,
wenn
Sie jetzt bei einem Thema denken, Sie, ich sehe das genau gleich wie 90% der Journalisten, dann schweigen Sie dazu oder Sie gehen doch rein?
Ja, oder ich muss mir halt was Originelles ausdenken. Das ist ja auch, würde ich sagen, was den guten Kolumnisten auszeichnet. Also der Unterschied zwischen einem Kommentar und der Kolumne ist, den Kommentar schreiben Sie nach einem Ereignis. Was Schreckliches passiert, Sie kommentieren. Der Kolumnist hat einen Tag, immer den gleichen. Meiner ist, also ich muss Mittwoch fertig sein. Jetzt kann es sein, dass etwas Großes passiert ist, an dem ich als Kolumnist nicht vorbei kann. Und wenn ich Pech habe, war das genau eine Woche vorher. Das heißt, es haben in der Zwischenzeit viele intelligente Leute, unter anderem Benedikt Neff, dazu geschrieben. Und jetzt muss ich halt auch noch was dazu liefern. Und das sollte nicht so sein, dass die Leute sagen, oh, kenne ich ja schon. So, das ist die Herausforderung.
Was ist denn, vielleicht eine Frage noch eben dazu. Ich komme hier so aus der küchenpsychologischen Ecke nochmal. Wie viel davon... Also das sind ja gute Überlegungen und auch ein Wertekompass und auch da wird so eigene Persönlichkeit auch erkennbar. Wie viel von dem, was Sie schreiben, ist dann, weiß ich nicht, der echte Jan Fleischhauer? Also ein Stück von, die Kolumne hat eine Persona und die ist auch eine gewisse Art und Weise inszeniert. Da sind auch Werte hinterlegt, die möglicherweise mit den eigenen Werten auch irgendwie einhergehen. Aber wie viel davon ist Rolle, wie viel davon ist echte Person? Kann ja auch sein, ist egal.
Also erstens, ich schreibe schon das, was ich denke und meine. Mhm. Also wenn ich schon verprügelt werde, und ich kriege ja genug Prügel, dann doch hoffentlich für Dinge, die ich auch so gemeint habe. Ja? Deswegen habe ich übrigens immer auch bei jeder Kolumne so 2-3 Gegenleser, die auch jetzt nicht politisch so mit mir ganz
also das eng sind. Wirklich Gegenleser.
Genau.
Die sind ein bisschen also, gegen Sie.
Genau. Nee, ja, das würde ich nicht. Aber die, sagen wir mal, professionelle Leser, die dann manchmal auch sagen, pass mal auf, ich verstehe den Satz so und so, hast du den so gemeint. Mhm. Das kann ja auch mal passieren. Dass man sich missverständlich geäußert hat. Also, das, also so eine Art Sicherheitsnetz habe ich dann. Und ich habe natürlich die Rechtsabteilung von Boda.
Ich mache jetzt.
Ja, da lachen Sie. Das ist auch was. Ich habe jetzt einen Kollegen von der FAZ, dann sage ich dem, schreibt das doch auf. Da war hat auch. Sag ich, nein, da kommt die sofort die Rechtsabteilung. Dann kommt die sofort die und sagen, das können wir nicht machen, da kriegen wir eine Klage. Ja, sag ich, ja und, dann kriegst du eine Klage. Der konnte das gar nicht fassen, dass ich darüber rede. Ich mache natürlich ständig auch Witze, weil ich ja auch viel, also zu meinen Helden. Außer diesem Herrn Kraus gehört ja Anton Kudenke noch weniger, von dem der Satz stammt, warum sachlich, wenn es auch persönlich geht? Gar nicht der Opfer. Das heißt, da ist relativ viel Klagematerial in meinen Kolumnen. Im Augenblick gibt es ja beim Thema Meinungsfreiheit leider auch sagen wir, Anstrengungen des Staates, Sachen zu verfolgen, wo ich sage, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass man das verfolgt. Da habe ich, wie gesagt, kann ich immer kalt lächeln an die Rechtsanwaltskanzlei Söder das weiterschicken, die das für Burda alles bearbeitet und die machen das dann für mich.
Ich mache jetzt mal etwas, das Sie vielleicht ablehnen würden. Ich konfrontiere Sie mit einem älteren Text von Ihnen. Und zwar
haben ich Sie, wusste, da kommt noch eine Schweinerei.
Sie hatten mal eine originelle These und zwar haben Sie geschrieben, dass die Brüderle-Affäre der Ursprung für einen Rechtsrutsch in Deutschland gewesen sein soll. Also man erinnert sich da, da hat der FDP-Politiker Brüderle
so, ja.
hat einer Journalistin gesagt, das Zitat ging rauf und runter, Sie können ein Dirndl auch ausfüllen. Zitat Ende. Ist das der Ursprung des Rechtsrutsches in Deutschland?
Habe ich das geschrieben?
Sie haben das geschrieben, ja. Jetzt finden Sie es selber. Das ist ja auch...
Nee, doch, er findet es noch lustig, glaube ich.
Lustig ist ein guter Satz, muss ich sagen. Also, ja, gut, da ist eine gewisse Wahrheit verborgen. Also einige werden das ja mitbekommen, der arme Herr Brüderle. Also das ist, die stehen da an irgendeinem Parteitag, da steht eine Kollegin, die hat eben ein Dirndl an, da sagte, kannst du das Dirndl, einen blöden Spruch. Da hat sich dann auch sofort entschuldigt bei ihr. Das hat aber nicht gereicht mit der Entschuldigung. Die hat die auch angenommen, die Entschuldigung. Sondern das, der war zwar jetzt wochenlang Talkshow-Thema und ein Kommentar nach dem anderen, das zeige den Sexismus, wäre alles noch froh, me too. Und ich glaube, es gibt so ein, zum Glück, es gibt ein Fairness-Gefühl bei den Leuten. Na, die haben schon eine Einschätzung, das ist ein blöder Spruch und gerade Frauen, die das auch erlebt haben, solidarisieren sich mit der Journalistin und sagen, kenne ich, das ist doof, fühlte ich mich unwohl, auch in der Firma, aber dem jetzt sozusagen einmal zu kreuzigen und nochmal zu kreuzigen und nochmal.
Und dann nochmal.
Das geht über die... So ein Punkt war übrigens bei Christian Wulff, unserem Bundespräsidenten, ja auch erreicht. Das konnte man ganz gut in den Umfragen sehen. Die Leute wurden gefragt, wie sie sein Verhalten finden, dass er sich so ein bisschen durch die Gegend nass sauert. Ich hatte natürlich die Grundsympathie, weil Scheidungsopfer wie ich. Ja? Ich wusste, der Mann war finanziell am Ende, der musste sich ein bisschen einladen lassen.
Schlimm.
Schlimm. Das haben die Leute komisch gefunden. Dann wurden sie aber gefragt, wie sie das sehen, jetzt das Verhalten der Medien ihm gegenüber. Und da sagten 95%, dass sie das over the top finden. Da war das Gleiche so, die, dass alle jetzt so kreuzigt ihn gerufen haben. Ich meine, das ging ja bis am Ende, dass man ihm den Bobbycar, also da wurde geguckt, ist der Bobbycar geschenkt worden oder hat er den selber gekauft? Ja? Ich weiß, ich meine, die Staatsanwaltschaft Hannover hat 20.000 Seiten Akten produziert. Der hat sich er saß beim Oktoberfest neben Hubert Burda. Und dann haben die Schaubilder gemacht, wer wo saß, haben die 4 Jahre später die Kellnerin ausfindig gemacht, was sie aufgetragen hat und ob er den Braten, den er sich in den Mund geschoben hat, selber bezahlt hat oder nicht. Das ist auch ein Verfolgungsfuror, der natürlich da an den Tag gelegt wird, auch des Staates, wo man sagt, wow, also hoffentlich komme ich nie da in die Lage.
In die Lage, die Sie kommen oder Leute kommen können, Sie haben ja auch schon Ihre Erfahrungen gemacht mit Medien. Sie haben vorher mal, den ZDF-Moderator oder Aktivisten Jan Böhmermann angesprochen. Der hat ja mal so einen großen Skandal daraus gemacht, dass Sie bei einem Kollegen an einer Geburtstagsparty waren, der so ein bisschen als rechts abgedriftet gilt. War eigentlich ein geachteter Autor, hat für den Spiegel gearbeitet, dann für Welt. Ja, dann hat er sich so ein bisschen politisch radikalisiert. Und ihm wurde dann vorgeworfen, sie würden mit Neonazis Party machen. Sie haben dann darauf reagiert. Ich habe mich gefragt, der Vorwurf ist so absurd, wieso reagiert man überhaupt?
Wenn E-Mails von Jan Böhmermann bei der Chefredaktion des Spiegel eingehen, also ob sie wüssten, dass ich da mit einem Freund gefeiert hätte, wie das eigentlich sei, ob Spiegelredakteure dort feiern könnten, wo sie wollten, ob sie sich mal die Gästeliste geteilt zeigen lassen und anderes mehr. Also was beim ZDF offenbar üblich ist. Also jedenfalls in der Fraktion, sagen wir nicht das ZDF, aber die Redaktion von Jan Böhmermann. Das war eine große Geschichte. Also der Fall war, ich war eingeladen, ich glaube 65. Geburtstag eines alten Freundes, Matthias Matusek, lange beim Spiegel, dann zur Welt. Dann hat er so eine unglückselige Liebe zu Alice Weidel entdeckt, auf seine alten Tage. Und es war natürlich klar, da werden auch der eine oder andere von der AfD rumspringen. Aber ich war ja auch schon auf Partys gewesen, da war die halbe sozusagen aus dem Knast entlassener RAF gesessen. Bin ich deswegen da nicht hingegangen? Nee, extra hingegangen. So interessant mal, mit so einem Bombenleger zu reden. Ja, das ist Journalismus. Also nicht alle haben die Gelegenheit, mal mit jemandem, der ein Kaufhaus angesteckt hat, 20 Jahre später zu reden. Wie war das eigentlich? Ne? Und dann wurde das eben skandalisiert mit Nazis saufen, hieß, glaube ich, der Hashtag. Da war erst so eine Antifa-Gruppe in Halle und dann ging das so hoch. Und dann endet das eben mit offiziellen Anschreiben an meine Chefredaktion. Ja, doch, das ist die Fallhöhe, da jetzt mal entsprechend drauf zu antworten. Genau, da wieder der Unterschied. Ob ich mit Matthias Matusek noch befreundet sein möchte oder nicht, das ist eine rein private Entscheidung. Und Gott sei Dank, und das unterscheidet uns von autoritären Regimen, dass sie niemandem darüber rechenschaftspflichtig sind. Nicht ihrem Arbeitgeber und auch nicht dem Staat oder irgendwelchen Staatsanwälten, mit wem sie privat verkehren. Es sei denn, es handelt sich um Straftaten. Das ist nämlich genau das, was in autoritären Regimen passiert, dass man sagt, du kennst den, der so komische Äußerungen tätigt gegen den Staat und der so kritisch ist, da müssen wir bei dir auch aufpassen. Und es hat mir sehr viel über, sagen wir mal, auch die Geisteshaltung von Jan Böhmermann gesagt. Insofern steht er regelmäßig auf der Liste meiner Lieben.
Und ich meine, bei all diesen Phänomenen oder verschiedenen, die wir jetzt angesprochen haben, wenn man sich auch fragt, wie hält man denn Leute eher noch in der Mitte der Gesellschaft oder wie kann man Kontakt zu ihnen halten, dann glaube ich auch, es ist doch besser, an so eine Geburtstagsparty zu gehen. Es ist doch besser, wenn, sagen wir, Ihr Kollege Matusek mit Ihnen noch Kontakt hat, wenn Sie Kontakt pflegen, anstatt dass man diese Leute irgendwie ghettoisiert und eben sagt, da darfst du gar nicht mehr an die Party gehen, darf man keinen sozialen Kontakt mehr pflegen. Also ich finde auch das ganze ideologische Modell dahinter problematisch.
Da haben Sie völlig recht, aber der Clou ist ja gerade, dass es darum geht, die Leute aus der Mitte rauszutreiben an den Rand.
Aber das heißt auch, man will gar nicht, dass sie wieder zurückkommen.
Also, sondern man will sie haben natürlich, genau, also wenn Sie natürlich, also Matusek ist ein eher immer, war immer sein Leben lang ein extremer Charakter, der in so einem Haus wie dem Spiegel auch in der Mitte gehalten wird durch die starken Halteseile, die das bedeutet, beim Spiegel beschäftigt zu sein. Wenn Sie so einem die Halteseile kappen, dann passiert es ganz schnell, dass der an den Rand diffundiert. Das habe ich neulich, war in Wien bei so einer Veranstaltung, bei so einer Art Schauprozess, da trat Ulrike Gyro auf. Ulrike Gyro war mal Professorin in Bonn gewesen, hatte dann in verschiedenen Talkshows sich geäußert, einmal sehr kritisch zur Corona-Politik der Bundesregierung und dann hatte sie ein neues Steckenpferd entwickelt, Russlandliebe. Und da hat die Uni sie gekündigt, natürlich nicht wegen Äußerungen, da war man zu feige, sondern hat dann irgendwie rumgekramt in ihren Büchern und hat gesagt, da werden ja drei Sätze woanders abgeschrieben, also Plagiatsgeschichte. Die hat ihren Job verloren, ist jetzt irgendwie so eine große Ikone der Querdenker-Szene. Und da habe ich gemerkt, die kam da so auf mich zugestratzt, um mich gleich mit ihren Thesen zu behämmern. Da habe ich dann den Ausflug gesucht, ich war da sozusagen Teil einer Jury, so einer Theaterjury. Also wir als Jury dürften nicht mit den Zeugen reden. Man merkte da an, das hat natürlich was mit der gemacht. So, die hat sich, ich will nicht gar nicht sagen, radikalisiert, das ist natürlich so eine Mischung aus, der Ruf ist ruiniert, vereinsamt, auch natürlich massive Existenzängste, sie hat ja alles verloren. So, und dann ist sie jetzt, die Bühnen, die ihr angeboten werden, sind halt bei diesen Impfgegnern und Russlandfreunden und jetzt sind das ja alle, das Neueste ist ja Angst vor der Sonnencreme. Muss ich mal drauf achten. Das ist das neueste Steckenpferd, der neueste Fetisch. Da tritt die jetzt auf, aber ich habe es irgendwie auch verstanden natürlich, weil das sind diejenigen, die sie überhaupt noch auftreten lassen. So, und der, ich glaube, es geht auch darum natürlich, weil man das ja weiß, weil im Nachhinein heißt es jetzt, guck mal, so verrückt ist die Gyro. Gut, dass wir die rausgeworfen haben.
Also ein bisschen
Self-Fulfilling. So wie bei Matusek auch. Guck mal, wie verrückt der geworden ist. War richtig, den rauszuwerfen. Das heißt, die Leute liefern ja mit ihrem anschließenden Verhalten, was aber eine Reaktion auch auf ihre Exklusion ist, die nachträgliche Rechtfertigung dafür, dass man sie rausgeschmissen hat.
Das heißt aber in der Konsequenz, dass wir eigentlich hergehen müssen und müssen sozusagen früh, jetzt abstrakt ausgedrückt, weiter mit Leuten einfach reden, Dialog pflegen, zu den Leuten auch hingehen, gucken, was da los ist. Ich frage das deshalb, weil, sagen wir mal, auf der, ich hätte jetzt fast gesagt, anderen Seite des politischen Spektrums, Sie haben einen Podcast mit Esra Karakaya gemacht, unter anderem Grimme Online Award mal gewonnen. Dieser Podcast hieß Die falschen Fragen. Und ich glaube, das Ziel war damals auch zu sagen, hey, guck mal, wir überwinden ganz bewusst so unsere eigenen Bubble. Und das Ding ist dann aber nach wenigen Folgen dann gestorben.
Ja, also das war die Idee. Also die Idee war, ich mache einen Podcast gemeinsam mit einer, wie Sie beide, weil Sie machen das ja meist einzeln, also wir reden sozusagen über ein Thema mit jemandem, der aus einer ganz anderen Lebenswelt kommt als ich. Das war einmal jetzt Esra Karakaya, die ist so in dieser migrantischen Szene eine relativ große Nummer gewesen. Dann hatte die, nach zwei Folgen sagte die ab, so unter fadenscheinigen Vorwänden, und die Producerin, die auch so eigentlich ganz links war, konnte das auch gar nicht fassen. Und es stellte sich raus, sie war sozusagen in ihrer eigenen Szene unter Druck gekommen.
Wie kannst du mit dem
reden? Kannst du mit dem Fleischer gemeinsam Podcast machen? Da hatte sie Angst bekommen. Und das Gleiche wiederholte sich dann mit einer Transfrau. Das, glaube ich, da war schon nach der einer Folge dann Schluss, weil auch die sich dieser Repression des eigenen Milieus ausgesetzt hat.
Also diese Leute sind Sie der Matusek, ja, oder die Ikone der Querdenker, oder?
Ich meine, das ist natürlich wahnsinnig traurig. Ja, ich meine, das ist die ganze Bewegung, die ja immer im Namen der Toleranz antritt.
Es sagt auch was über die Spaltung der Gesellschaft. Also wenn der Druck aus der eigenen Community so groß ist, dass ich dazu führe, dass ich mit Leuten nicht mehr reden kann, wo ich selbst vielleicht individuell sagen würde, ich mag nicht mit dem immer einer Meinung sein, aber ich setze mich dem in Anführungszeichen aber auch aus.
Dass die was gegen mich haben und mich schlimm finden.
Okay. Das ist ja das eine. Verstehe ich.
Aber die eigenen Leute sozusagen so verängstigen und so bedrohen, das hat, die haben die richtig bedroht nach dem Motto, wenn du das weiter mit der machst, dann folgen wir dir nicht mehr. Dann, das hätte für die richtige Konsequenzen gehabt. Das ist ein Teil ihres Geschäftsmodells, Spokesperson dieser Szene zu sein. Und wenn die Szene sagt, du bist aber nicht mehr unsere Spokesperson, dann, das kann man auch machen, aber das braucht natürlich einen wahnsinnigen inneren Stärke und Mut. Ich habe also auch, ich habe das echt verstanden, es war für mich, war das so eine der Erfahrungen so in den letzten Jahren, die ich wirklich super deprimierend fand.
Jetzt als Kolumnist müssen Sie auch ein feines Sensorium für Themen haben. Und was treibt die Leute um, was geht ihnen auf die Nerven, wo sind die Triggerpunkte der Gesellschaft. Wenn Sie so ein bisschen Bilanz, Zwischenbilanz ziehen müssten, was sind die Themen, die den Leuten wirklich auf die Nerven gehen? Oder wo Sie merken, das erzeugt irgendwie Resonanz, Ärger, irgendwie starke emotionale Reaktionen?
Also mit das stärkste Thema ist wahrscheinlich das Gefühl vieler Leute, die sich reinhängen, jetzt nicht allen Politdiskursen bis zum letzten folgen, weil sie auch gar nicht die Zeit dazu haben, im Zweifel eben nicht studiert haben an der Humboldt-Uni. Diese Verachtung zu spüren der kulturellen medialen Elite, wie sie reden, wie sie sich anziehen, wie sie lachen, worüber sie lachen, welche Musik sie hören, Laila, die nicht sofort bei Winnetou denken, oh, das ist eine rassistische Figur, darf ich nicht mehr angucken. So, da speist sich ganz viel draus. Ich würde mal sagen, also wenn ich die Grünen beraten würde, da habt ihr die Schraube jetzt so angedreht, deswegen seid ihr auch jetzt nur noch da, wo ihr seid, ihr habt sie überdreht. Und wenn da noch dazu kommt, natürlich diese ganzen, sozusagen in dieser ganzen großen Regenbogengemeinschaft, so Superaktivisten, also die aggressivste Truppe, die da draußen war in den letzten 4 Jahren, würde ich sagen, waren diese Transaktivisten. Kaum hast du irgendwo eine Frage gestellt, also zum Beispiel, ist es wirklich schlau, schon bei 16-Jährigen zu sagen, eigentlich, die sollen nicht mehr die Eltern befragen oder sollen die Eltern gar nicht mehr zu sagen haben, wenn da eine Hormonbehandlung ansteht oder gar noch eine Operation? You're endangering trans lives. Also da wird immer das allerhöchste Fach gegriffen. Viele Leute können sich dann nicht gegen wehren. Die merken nur, da passiert was ganz, ganz Komisches. Und da, würde ich sagen, kommt viel, ich will nicht sagen Wut, aber da kommt sehr, sehr viel Unmut her. Dann gibt es natürlich klassische Themen wie das, was die politische Klasse uns erzählt und meine Lebenswirklichkeit fällt immer weiter auseinander. Gutes Thema Migration. Also jetzt, die Linken haben ja eine neue Platte aufgelegt. Nicht mehr irgendwie, Deutschland muss bunter und vielfältiger werden, sondern, das habe ich irgendwann mitbekommen, so vor 2 Jahren, als da lauter Grünen-Vertreter immer so neben mir saßen in Talkshows, wir brauchen Einwanderung, weil, also mindestens 400.000 oder 500.000, um das Land am Laufen zu halten. Und dann sagen die Leute, ja, stimmt, also wenn ich so am Bäcker gehe und bom, 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 oder am Gepäckband, das stockt überall, weil wir keine Leute mehr in Deutschland haben. Wenn sie dann aber gleichzeitig lesen, dass mittlerweile die Hälfte der Bürgergeldempfänger gar keine Deutschen sind, sondern einen ausländischen Pass haben, dann sagen sie, da passt doch nicht was zusammen. Und wenn man ihnen dann versucht, das wegzudefinieren oder wegzuerklären oder gar zu sagen, wenn du diesen Zusammenhang herstellst, das ist irgendwie rassistisch. Die Leute, die sind ja nicht wie ich in der Lage, sich jetzt so zu artikulieren, die haben auch nicht diese Podien. Die gehen in Deckung, in die Defensive und haben das Gefühl, der versucht mir jetzt irgendwas beizupulen, um mir was zu unterstellen, was ich doch gar nicht meine und was auch gar nicht stimmt. Aber wenn ich die ganze Zeit dir sage, so wie du denkst und wie du redest, das stimmt nicht. Und wir führen dich auch zum Licht der Aufklärung. Da sagen die meisten Menschen nicht, danke, danke, dass du mich zum Licht der Aufklärung führst, sondern nee.
Ist denn die Rolle des Kolumnisten in dem Moment, den Finger in die Wunde zu legen? Also die gute Kolumne schafft auf humorige Art und Weise, diese Widersprüche aufzudecken. Also dass, wenn ich das gelesen habe, hinterher das Gefühl habe, ich spüre da einen Widerspruch und wenn ich das gelesen habe, jetzt habe ich den verstanden, der ist offensichtlich, es ist in Worte gefasst, was ich fühle. Das ist sozusagen die, die Richtung und dann mit Humor angereichert, was das nicht kleinreden soll, sondern Leichtigkeit ist harte Arbeit.
Also wenn wir beide jetzt, sagen wir mal, die Bewerbungsrede für den Bundesverdienstorden aufsetzen, für Bundespräsidenten, dann würde ich in die Richtung gehen. Mhm. Dass ich gewissermaßen, das stimmt natürlich ein bisschen, einen gesellschaftlichen Auftrag erfülle, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind nicht ganz alleine. Und sie lesen das jetzt nicht auch nur auf irgendwelchen Fringe-Medien, sondern in einem Mainstream-Organ. Also sie lesen es jetzt, entweder wenn sie Fokus-Abonnenten sind, im Fokus oder dann ab dem Wochenende online. Ich habe ja auch andere Plattformen, mich zu äußern. Und das höre ich ganz viel. Also diesen Satz, also einer, der es noch ausspricht. Und dann eben nicht, das ist, da gibt's schon ein Gefühl dafür, ob das jetzt bei Tichys Einblick stattfindet oder News, sozusagen da, wo man ja eh auch wieder in seiner Gemeinde ist, oder ob es eben auf einer größeren Plattform stattfindet. So. Da habe ich schon eine Funktion, ja, klar.
Wie sehr hilft das, wenn man gleichzeitig als Kolumnist ein bisschen Lebensrealitäten mitbringt? Also ich denke an sowas wie, man kann den Wikipedia-Eintrag nachlesen.
Die 3 oder 5 Kinder.
Darauf wollte ich jetzt kommen, absolut, genau. Gut, machen wir das zuerst und dann kommen wir auf den Barkeeper-Job. Mhm. Also sind es jetzt 3 oder 5? Ich vermute, ich äußere eine Vermutung und Sie sagen, ob es stimmt. Mhm. Ich vermute, die unterschiedlichen Zahlen kommen daher, dass die 3 eigentlich akut sind und es 2 weitere Erwachsene gibt oder sowas. Und so kommt man dann auf 3 oder 5, ja, wobei mir das die 4 nicht erklärt. Ja. Aber jetzt kommen Sie.
Also 2 Ehen.
Ja, habe ich verstanden.
Ne? Also die erste Ehe gescheitert.
Ja, was heißt gescheitert?
Ja, wir wollen sagen, was ist hier heute Abend das Motto, nicht?
Da war ein Learning drin
für Sie. Ich habe also für alle, die das interessiert, ein schönes Buch drüber geschrieben, hat den Titel Alles ist besser als noch ein Tag mit dir.
Und das hat Ihre Frau immer
zu Ihnen gesagt? Das war der Satz, mit dem sich meine Frau von mir verabschiedet hat. Ja, also ich wurde verlassen, ich bin das Opfer. Ja? Übrigens, jetzt kommt die Pointe.
Es kann ja trotzdem wahr sein und auch richtig aus Ihrer Perspektive, ja. Also Ihrer Frau.
Pass auf, die Pointe ist für einen 14 Jahre jüngeren Mann.
Hat sie verlassen oder haben Sie eine neue Partnerschaft?
Nein, die Frau. Meine Frau hat mich für einen 14-jährigen jüngeren Mann verlassen. Und das Schöne ist, und das sagt so viel über Geschlechterverhältnisse aus, wenn ein Mann mit 46 seine Frau für eine 14-jährige jüngere Frau verlässt, dann sagen alle, du das Schwein. Wenn eine Frau ihren Mann verlässt für einen 14-jährigen jüngeren Mann, dann sagen sie, ach, sie ist ihrem Herz gefolgt.
Was kein Widerspruch ist.
Nein. Die haben damals ihre...
Warte, wir müssen die Kinderanzahl noch aufklären.
Ja gut, aber deswegen sind wir 3 und 5. Dann habe ich eine neue Frau kennengelernt, dann kam das erste Kind, dann kam das zweite Kind. Nein heißt nein, gilt ja immer in eine Richtung. Und dann kam das dritte.
Also 2 und 3. Ja, macht 5.
Wie habt so Ihr nahes Umfeld, Ihre besten Freunde darauf reagiert, dass Sie gesagt haben, ich schreibe jetzt ein Buch über meine Scheidung und über meine Trennungsgeschichte.
Lass es
tolle
ja.
Idee.
Lass es ja. Nee. Der Verlag war so gespalten. Also es gibt natürlich eine riesen Zielgruppe.
Ja, aber trotzdem, warum haben Sie sich entschieden? Ich meine, das Buch? Sie gehen in das ganz Persönliche rein.
Es ist, glaube ich, aber ein Roman. Ne? Also es ist fiktionalisiert.
Angeblich.
Also, wenn Sie den Verlagsprospekt den ersten gesehen hätten, dann war das erzählendes Sachbuch.
Wirklich?
Natürlich. Ja gut, das war ja der Trick. Ich habe mir das angeguckt, was gibt es? Also, als Journalist, ganz kalt drauf gesehen, ist es ein super Thema Scheidung. Ganz viel Emotion, ganz viel Leid, es geht rauf und
ganz
runter.
Ganz viele Betroffene.
Ganz viele Betroffene.
Inszenierung als Opfer.
Also, es ist die größte Lebenskatastrophe, die Sie neben einer schweren Krankheit treffen kann.
Aha.
Wie gesagt, es gibt eine große Zielgruppe. Es sind 400.000 Menschen im Jahr, die sich scheiden lassen. Also erzählendes Sachbuch. Ich habe gedacht, also du machst so und dann hast du die eigene Erfahrung mit drin. Was es so nicht gibt. Ja, warum nicht? Das ist also, steht im Verlagsprospekt, kommt ein Anwaltsschreiben von der Anwaltskanzlei Scherz-Bergmann. Wir entnehmen Ihren Prospekt bei Penguin, wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, im Namen unserer Mandantin, das und so weiter. Folgende, wir verlangen schon mal 50.000 Euro vorweg und so weiter.
Was ja jetzt angesichts der Tatsache, dass Sie da möglicherweise auch Details Ihrer Frau erzählen, jetzt nicht ganz so ist nicht ganz so.
Habe ich aber gar nicht.
Ganz so,
also wir haben das, um das kurz zu machen, wir haben es dann umgehoben und sind unter der Flagge Roman gelaufen.
Romanisches Sachbuch.
Weil beim Roman gibt es sehr viel mehr Freiheiten, auch nicht alle. Seit dem berühmten Urteil gegen Maxim Biller und seinen Roman Esra, der dort eine verarbeitet hatte, seine Geschichte mit einer Freundin, deren Mutter, die Mutter hat geklagt von der Freundin, die fand sich nicht richtig porträtiert. Also jedenfalls haben sie da deutlich größere Freiheiten, deswegen das Buch ist an den Markt gekommen, ist dann auch gelaufen. Ja.
Und haben Sie Ihre Ex-Partnerin an den Gewinnen beteiligt? Ich meine, sie hat immerhin den Titel geliefert, oder?
Stimmt.
Also jetzt liegt mir so einiges auf der Zunge, aber.
Gut. Wir wollen auch noch mal jetzt ein bisschen ins Politische reingehen. Und zwar waren Sie ja von 2001 bis 2005 als Wirtschaftskorrespondent für den Spiegel in New York. Das sind nun 20 Jahre her, es ist ein anderes Amerika, aber Sie verfolgen das ja immer auch noch nahe und interessieren sich auch auf für diese Figur Donald Trump. Wie blicken Sie heute auf dieses Land?
Ich habe ihn auch kennengelernt. Also ich war bei ihm im Zimmer, übrigens relativ klein und relativ zugemüllt. Das fand ich so. Als Donald Trump sich aufmachte, Präsident zu werden, beim ersten Mal war sozusagen, wie kann das eigentlich sein, dass der Mann sich sozusagen immer so empfiehlt als der Rächer der Enterbten und mühseligen und Beladenen, der ist doch ein Milliardär aus New York und so weiter und so weiter. Mit Privatflugzeugen, die Wahrheit war, das habe ich ja mitbekommen, der war natürlich der super Außenseiter in New York. Also in diesem demokratischen New York haben sich alle immer über Donald Trump lustig gemacht und seinen Trump Tower mit dem Fake-Blattgold, ja, und seinen aus dem sozusagen Schönheitskatalog herausgesuchten Frauen, die ja auch immer so ein bisschen gemacht aussahen. Darunter hat er auch sehr gelitten. Und es gibt ja die relativ plausible Erklärung, dass er sich wirklich beschlossen hat, Präsident zu werden, als er bei so einem dieser Journalisten-Dinner von Obama in besonderer Weise lächerlich gemacht wurde. Insofern, also da habe ich natürlich aus dieser alten Anhänglichkeit seinen weiteren Lebensweg verfolgt.
Was war denn der Anlass dieses Gespräches, als Sie mit ihm geredet haben?
Ich glaube, er hat wieder irgendwas entweder gebaut oder in den Sand gesetzt gehabt. Naja, er war natürlich immer eine... Ach ja, doch, nein, er hatte seine Show angefangen, The Apprentice. Mhm. Das hatte mich interessiert und das hatte auch super Einschaltquoten. Und das war relativ unkompliziert, mit ihm für eine halbe Stunde zu treffen und zu sprechen.
Jetzt ist ja der Kanzler Merz, seit zwei Monaten sozusagen im Amt.
Mhm. Habe ich auch gehört.
Ich habe es ehrlich gesagt vorher nochmal nachgelesen. Ja,
ich glaube, mir auch so.
Einen Tag vor Ihrem Geburtstag, glaube ich, hat er den Amtseid abgelegt. Ja. Jetzt war er im Oval Office. Gute Figur für Deutschland?
Ja, also doch. Also er hat offenbar, was immer das dann nützt, also ich habe die Bilder gesehen von dem G7-Gipfel und dann scharwenzeln sie ja alle um Trump rum und dann sieht der Trump den Merz, nimmt ihn so in, boxt ihn so. Er erkennt, dass der
Merz, so.
der war, aber so, nee, aber so, nur war ganz nett. Also es war so, okay.
so eine Bromance.
Nur interessant an Friedrich Merz, der endet ja jetzt schon so wie die anderen, also der fängt jetzt so an, wie die anderen geendet sind. Also das heißt, immer auf roten Teppichen woanders zu sein. Also ich habe ja neulich meinen Geschäftsverteilungsplan des Bundestages geguckt, der Bundesregierung geguckt. Zu meiner Überraschung habe ich gesehen, da steht gar nicht Kanzler Lars Klingbeil.
So.
Da steht Friedrich Merz.
Immer noch.
Ja, so. Und das ist natürlich etwas, ich glaube, das geht nicht mehr lange gut. Mhm. Also ein Kanzler, der ja im Wesentlichen also an seinem sozialdemokratischen Vizekanzler die Ausgestaltung der Politik überlässt. So. Ich glaube, also da gab es ja bestimmte Versprechungen, an die ja auch dokumentiert sind, an die man sich auch mal nicht mehr so richtig gebunden fühlt bei der CDU.
Sie haben ja mal gesagt, die Deutschen seien gründlich durchpazifiziert und rot-grünisiert. Heute sieht sich ja der deutsche Kanzler im Krieg mit Russland. Er hat jetzt ein riesiges Schuldenprogramm aufgelegt und will die stärkste Armee Europas schaffen. Findet da irgendwie ein großer Wechsel in Deutschland statt? Weg von dieser sozusagen eben pazifistischen, recht grün geprägten Gesellschaft zu etwas ganz anderem. Möglicherweise zu einer Gesellschaft, die vielleicht auch diese postheroischen Tendenzen oder diese postheroische Gesellschaft hinter sich lässt?
Das Letzte werden wir dann mal sehen. Ne? Also jetzt geht es ja erstmal darum, überhaupt Waffen- und Munitionsproduktion hochzufahren und die Ukraine aufzurüsten. Das würde ich sagen, ist eine der größten Veränderungen in den letzten Jahren. Das konnten Sie wirklich bei den Grünen ja sehen. Also ich bin ja mit den Grünen aufgewachsen, habe die jahrelang ja auch gewählt. Und neben dem Kampf gegen die Atomkraft war natürlich immer dieses Friedenspazifistische eine der wesentlichen Antriebskräfte. Und dass jetzt nun ausgerechnet Spitzengrüne wie Anton Hofreiter, ja, der Herr der Farne, ne, bei Markus Lanzer und das also Waffengattung runterratterte und betete wie das Kamasutra, das war, würde ich mal sagen, eine Wendung. Diejenigen, die ja also am entschiedensten auch den den Ex-Kanzler Olaf Scholz gedrängt haben, mehr zu tun, waren die Grünen. Das hätte man so nicht erwartet. Und ich glaube, es gilt für einen Teil der Gesellschaft, die das anerkennt, dass diese Nachkriegswelt zerbrochen ist und dass wir darauf adäquat antworten müssen. Und dass die Antwort nicht sein kann, uns hinzulegen, die weiße Flagge oder die nackte Kehle zu zeigen nach dem Motto, dann tut uns der Russe nichts. Sondern die sich auch daran erinnern, wir hatten das Thema ja schon mal in den 80er Jahren, dass das, was die Sowjets am Ende beeindruckt hat, natürlich die Nachrüstung war. So. Der Riss geht ja durch die Gesellschaft, es gibt halt 2,5 Parteien, die das anders erkennbar sehen, die AfD, das BSW und große Teile der Sozialdemokratie. So. Da würde ich sagen, da gibt es eine Entwicklung, ja.
Wenn man jetzt abschließend mal auch so für den Abend auf Deutschland guckt, jetzt haben wir viele Themen tangiert, also außenpolitisch, auch so ein bisschen, wo steht die Gesellschaft, was hat sich vielleicht auch gewandelt. Was braucht es denn gerade am dringendsten?
Ja, ich glaube, vor allen Dingen braucht es mehr Realitätssinn in der Regierung. Die Leute selber vor Ort sind, die sehen es doch. Also wenn sie jetzt nicht neben dem Bürgergeld sitzen zu Hause und die Beine hochlegen, dann sehen sie nichts. Da sehen sie das Kissen. Aber alle, die arbeiten, unterhalten sich mit Leuten, die in der Automobilindustrie tätig sind, bei Zulieferern. Das wird ganz, ganz böse enden. Wenn etwas die letzten 3 Jahre ausgezeichnet hat, dann war es natürlich dieses Weiter-so, auch Weiter-so am Ausbau des deutschen Wolkenkuckucksheims. Und das hat ja kaum jemand so auch personifiziert wie Olaf Scholz. Ich meine, an dem Abend der Europawahl, das habe ich mir extra angeguckt, wo die SPD auf den niedrigsten Stand seit 1887 fällt, da war es mal schlimmer, geht er ins Willy Brandt-Haus und macht Selfies. Und auf die Frage einer Journalistenkollegin, ob er nicht einen Kommentar zur Lage hätte, immerhin waren sein Konterfei auf allen Plakaten, sagte er, nö. Grinsend. Dann gab es 2 Tage später doch noch einen Kommentar, der lautete so etwa, es ist schlecht, aber alles wird gut. Das war ja die Erklärung. Ich habe im Sommer in München im Biergarten neben Wolfgang Schmidt gesessen, unserem Kanzleramtschef. Da war die Lage schon ziemlich düster. Und dann nach den 2,5 Stunden, wir saßen so direkt nebeneinander, habe ich gedacht, welche Happy Pills werft die im Kanzleramt ein? Die hätte ich auch gerne. Weil auf jeden Einwand, jedes Argument, das sie nannten, Wolfgang Schmidt antwortete mit dieser geduldigen Herablassung eines Menschen, der im Besitz einer Wahrheit ist, die wir beide leider noch nicht gesehen haben.
Wissen Sie, Herr Fleischhauer.
So, das ist jetzt an sein Ende gekommen, aber dass Sie sich als Kanzler jetzt nicht durch jede schlechte Nachricht aus dem Konzept bringen lassen, das gehört dazu. Sie brauchen eine Art von Wirklichkeitsabwehr und Abschottung. Sonst können sie nicht regieren. Aber die haben das natürlich nochmal auf ein ganz neues Niveau gehoben. Diese Tendenz, die sehe ich natürlich bei dieser Regierung auch schon wieder. Die sehe ich auch bei Friedrich Merz. Also diese Also hier brennt im Augenblick der Boden. So. Allein dieses Theater um jetzt diese Stromsteuer. Ich verstehe das gar nicht. Ich meine, die haben Geld wie Hulle. Für alles geben sie, also die Landwirte, die Gastronomen, die Mütter, die Rentner, alle kriegen was. Nur für irgendwie die Stromkunden ist nichts mehr übrig. 5 Milliarden. So, wenn ich 60 Milliarden mal eben so nebenbei aufnehme.
Friedrich Merz hat ja einen Politikwechsel versprochen.
Habe ich auch gelesen.
Haben Sie gelesen?
Links ist vorbei, war die Ansage.
Links ist vorbei, genau, etc. Und keine Politik mehr für die Leute, die irgendwie nicht alle Tassen im Schrank haben und so weiter. Haben wir alles gehört. Glauben Sie, das ist schon, eigentlich kann man schon sagen, schon jetzt eine große Enttäuschung. Und es ist eigentlich eher die Kontinuität der Olaf-Scholz-Jahre, die weitergeht.
Du bist immer so Pessimist.
Ja, nein, ist eine Frage, noch leicht so angehoben.
Das sind die Suggestivfragen. Naja, das wollen wir, also hoffe ich nicht. Wir wollen mal gucken. Wir müssen sich auch erstmal einfinden natürlich ins Amt. So. Ich bin skeptischer Mensch. Ich habe natürlich, wenn ich Herrn Wadefuhl angucke, den Außenminister, schon so meine Frage.
Schätzen, ja.
Ich meine, die Wahrheit war, der Norbert Röttgen durfte das nicht werden, weil der war immer der gilt als zu illoyal. Da hatten sie Roderich Kiesewetter, der hatte zu viele Kesselsprüche gegen Schäffel gemacht. Also sind sie bei Herrn Wadefuhl gelandet. So. Der heißt ja bei Kolumbien nur noch Johann Annalena Wadefuhl, weil der ja schon so redet, wie Annalena Baerbock aufgehört hat. er gerät ja auch immer zu weit jetzt vor die Front. Also da muss ja mal also bedauerliche Entwicklung da im Iran, dass die Amerikaner bombardiert haben. Da stellt sich Friedrich Merz im Bundestag und sagt, das ist doch nicht so bedauerlich.
Tolle Drecksarbeit.
Dann geht er ins Feld, da hat er 4 Tage vorher erklärt, im Fernsehen hat er auf X, warum ist überhaupt der Mann auf X? Erklärt, nee, also er hat gesicherte Informationen, die Amerikaner werden sich da nicht einmischen.
Haben wir gesehen.
Dann wird er im ZDF gefragt, sagt, ja, also er hat mit Marco Rubio, seinem amerikanischen Amtskollegen, telefoniert. Da habe ich ihm natürlich vertraut. Was denkt ihr, Mann, dass die Amerikaner ihn einweihen? Ich meine, Johann Wadefuhl, Marco Rubio wird im Zweifel auch gar nicht mehr gewusst haben, wie er telefoniert hat, als er den Hörer aufgelegt hat. Dann kommt jetzt, ja, der Kanzler und ich betreiben jetzt jeden Tag Krisendiplomatie. Man sieht das richtig vor sich, wie sie also in Hab-8-Stellung gehen in Riad und Jerusalem und Washington, wenn Johann Annalena Wadefuhl anruft. So, und das ist diese Mischung aus Selbstüberschätzung, diesem Zeigefingergewackel, aber nichts letztlich zu sagen zu haben, das geht jetzt weiter.
Also, wir halten fest, Sie sind sehr vorsichtig, Olaf Scholz mit Friedrich Merz zu vergleichen, aber großzügig Annalena Baerbock mit Herrn Wadefuhl in Verbindung zu bringen. Jetzt, wenn Sie mal Ihren Journalismus reflektieren, gibt es Dinge, die Sie bereuen, die Sie mal geschrieben haben?
Ja, also manchmal fällt eben der richtig gute Gag erst am nächsten Tag ein. Das bekümmert mich natürlich, ja. Wenn es sozusagen schon die Sache abgeschickt ist. Sonst nein. Auch das gehört so. Dieser Selbstüberschätzung der Journalisten, wo mir die Nackenhaare so aufstellen. Wir operieren nicht am offenen Herzen. Ja? Da liegt jetzt nicht ein Mann, der jetzt also einen Bypass eingeführt bekommen. Also das heißt, wenn ich mal daneben liege als Journalist, es ist auch nicht so schlimm. Und im Zweifel werde ich dann dafür verprügelt.
Aber auch da uns nicht zu wichtig zu nehmen.
Ja, auch diese Hybris, wir könnten das Land überhaupt in die richtige Richtung buxieren.
Auch da Realitätssinn einziehen lassen.
Also wenn die Leute sich unterhalten fühlen, dass das Gefühl haben, das ist auch mal ein Zusammenhang, das habe ich so noch nicht gesehen. Und wie gesagt, auch dieses, da ist jemand, der das ausspricht und artikuliert, auch vielleicht meine Sorgen und Ängste und Nöte,
adressiert, aufgreift. Ja. Wer noch mehr Ängste, Sorgen, Nöte loswerden will, in der Schweiz sagen wir, deponieren möchte oder platzieren möchte, der kann das jetzt noch tun. Denn sowohl Benedikt Neff als auch Jan Fleischhauer werden sich noch ein paar Minuten nehmen, um direkt ins Foyer zu kommen, wenn wir das jetzt hier auf der Bühne beenden. Das war die Premiere von Machtspiel live, der Politik-Podcast von der Bross-Stiftung und von uns, der Neuen Zürcher Zeitung. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich einmal mehr bei dir, Benedikt Neff. Und ganz schön, dass Sie da waren, Jan Fleischhauer. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank. Herr Fleischhauer.